Wie können wir denn noch philosophisch über künstliche Intelligenz nachdenken, ohne in Angst oder Begeisterung zu verfallen? Vielleicht ja, indem wir das Phänomen KI einmal mit Hilfe eines großen Philosophen betrachten, mit Friedrich Nietzsche zum Beispiel. Nur, wie geht das eigentlich sinnvoll? Schließlich hatte Nietzsche vor 150 Jahren eher wenig mit KI zu tun, oder?
Künstlich und intelligent. Philosophie checkt KI.
Kluge Maschinen in unserem Alltag.
Es ist die mächtigste Erfindung in der Geschichte der Menschheit.
Die Delegation an die Maschine.
Mein Name ist Fabian Wareslohner. Ich bin Dozent für Philosophie und ich spreche in diesem Podcast über die Fragen, die KI eigentlich an uns stellt. Ganz ohne Technik-Euphorie oder Untergangsfantasien. Und die Philosophie hilft uns hoffentlich dabei. Ja, künstlich und intelligent, die 6. Folge. Heute will ich einmal testweise einen Philosophen in den Mittelpunkt des Podcasts stellen und dadurch auf die KI und hinter die KI schauen. Dafür würde es sich ja anbieten, eine aktuelle Philosophin oder einen aktuellen Philosophen zu lesen, von denjenigen, die schon über das Thema KI nachdenken. Könnte man machen, aber ich will hier einen anderen Weg gehen und ein bisschen in der Geschichte der Philosophie zurückwandern. Nur ist das mit solchen philosophischen Zeitreisen nicht ganz banal. Die Gefahr ist, dass wir dabei unsere eigene Zeit gar nicht verlassen oder gar nicht verlassen müssen. Man zieht dann ganz gern irgendwelche alten oder weisen Philosophen aus dem Hut, um daraus Impulse zu gewinnen für das eigene Leben oder so. Also Nietzsche für Managerin oder Seneca für die Seelenruhe bei all dem Stress. Das soll die Philosophie zugänglich machen. Sie soll ja bitteschön nützlich sein. Und weil diese Menschen, also zum Beispiel Nietzsche oder Seneca, sehr gründlich nachgedacht und auch vorgedacht haben, kommt bei so einer Frage nach den Impulsen von ihnen vielleicht sogar ein bisschen was rum. Aber auch diesen Weg will ich nicht gehen. Denn wenn wir in der Philosophie die Gedanken suchen, die uns von unserem Standpunkt aus aussichtsreich erscheinen und diese dann wieder coin, behandeln wir die Philosophie eigentlich bloß wie einen Steinbruch, aus dem wir irgendwelche nützlichen Brocken herausbrechen und mitnehmen. Damit wir also nicht einfach Gedankenfetzen aus so einem Steinbruch heraus lösen und diese dann auf die KI übertragen oder anwenden, müssen wir erst einmal versuchen, Gedanken, vielleicht auch ganz fremde Gedanken, zu verstehen, ohne diese gleich auf uns zu beziehen oder auf unsere Gegenwart zu übertragen. Wir üben uns sozusagen erst einmal im Andersdenken. Denn dann kann uns die Philosophie ein bisschen Abstand verschaffen von unserer Zeit und von der Art, wie wir üblicherweise über etwas nachdenken. Und wenn wir das dann eine Weile getan haben, dieses Eintauchen in ein anderes Denken, und wenn wir unsere eigenen Überzeugungen auch ein bisschen davon befragen haben lassen, dann können wir nach einer Weile wieder auftauchen, aufwachen, auch für unsere Zeit und für unsere Fragen. Dann können wir fragen, wie würde ich jetzt durch diese philosophische Bewegung geübt und im besten Fall selbst etwas anders geworden, nun auf das Phänomen KI schauen. Also begeben wir uns auf eine gedankliche Reise zu einem Philosophen, der zwar weit vor der Entwicklung künstlicher Intelligenz gelebt hat, aber eben doch zu einer Zeit lebte, in der die Naturwissenschaften und die Technik rasante Fortschritte gemacht haben. Wir gehen also jetzt in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, also zwischen 1850 und 1900. Was gab es zu dieser Zeit für technische Entwicklungen? Zu Nietzsches Lebzeiten hat Charles Darwin seine Untersuchungen zur Evolution veröffentlicht. Nikola Tesla hat den Wechselstrom weiterentwickelt. Die ersten Städte wurden elektrifiziert und es gab eine große Weltausstellung in Paris, für die der Eiffelturm gebaut wurde. Diese Weltausstellung war eine große Messe, aber nun eben keine Messe in der Kirche mehr, sondern eine Messe mit Maschinen und Waren, mit all den neuen Erfindungen und Möglichkeiten. Nietzsche selbst hat schnell und tief verstanden, dass für die Menschheit mit all diesem Fortschritt eine neue Zeit angebrochen ist. Er beschreibt das so, dass wir das feste Ufer verlassen haben als Menschheit und auf das offene Meer gelangt sind. Das klingt erst einmal positiv nach einem Aufbruch zu neuen Ufern, aber wir können auch hören, dass wir dadurch den festen Boden unter den Füßen verloren haben, ohne dass schon ein neues Ufer sichtbar wäre. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Wissenschaften, mit der immer tiefer gehenden Untersuchung, naturwissenschaftlichen Untersuchung und Durchdringung der Materie, haben wir den festen Punkt verloren. Bei Nietzsche heißt das, wir haben Gott getötet. Also Gott ist tot. Wir haben ihn getötet. Wir haben uns aus dem gegebenen Rahmen herausgewagt und Fragen gestellt, die vorher niemand stellen konnte. Und jetzt schwimmen wir ohne all die bisherigen Anhaltspunkte orientierungslos in all unserem neuen Wissen herum. Gleichzeitig ist das gefährlich, wenn wir keine Orientierung mehr haben. Denn wenn Gott jetzt tot ist, können wir nicht mehr auf Unterstützung von dieser Seite her hoffen. Wir können die Verantwortung für unser Schicksal auch nicht mehr abgeben, sondern müssen diese Verantwortung selbst in die Hand nehmen. Was tun wir mit der neuen großen Verantwortung, mit dieser neu gewonnenen Freiheit? Nietzsche schaut jetzt auf die Menschen und sieht, trotz dieser oberflächlichen Überwindung des alten Glaubens, dass eigentlich immer noch die alten Instinkte herrschen, auch wenn die Gedanken schon weiter zu sein scheinen. Er stellt also fest, dass die Menschen davon sprechen, dass sie jetzt so aufgeklärt sind und mit Vernunft und Verstand leben und denken. Aber er sieht darunter, dass sich bei all der Rationalität letztlich doch nur die tierischen Instinkte im Menschen durchsetzen, wie durch eine Hintertür. Unsere Verstandeskräfte dienen dann nur dem eigenen Vorteil und Gewinn. Sich der Mensch also immer mehr auf seinen Verstand beruft und damit all die Technik entwickelt, aber sich der Mensch nicht entwickelt und eigentlich noch ein Tier bleibt, dann führt das für Nietzsche in eine Katastrophe. Hier zeigt sich, dass Nietzsche also nicht gerade ein Verfechter der menschlichen Intelligenz war. Bei der Berufung auf eine solche Intelligenz wurde er skeptisch. Allerdings anders skeptisch als heutige Skeptiker, die sich ja gerade auf die Vernunft berufen. Nietzsche fragt skeptisch, warum redet ihr so viel von Vernunft und Verstand und Intelligenz? Warum tut ihr so klug? Wenn ich euch beobachte, wenn ich sehe, was ihr tut, sehe ich überall nur Egoismus und Habgier. Also den Einsatz dieser Intelligenz für den eigenen Egoismus. All die Intelligenz oder Vernunft und auch all die Technik führt nach Nietzsche also nicht dazu, dass wir uns als Menschen besser durchschauen. Das ist doch eine Frage, die wir durchaus auch heute mal ernst nehmen können. Wir könnten uns ja fragen, wozu dient mir meine Vernunft? Wozu dient mir mein Denken? Dient es mir eigentlich nur dazu, meine Gefühle zu begründen oder durchzusetzen? Dient all die Intelligenz vielleicht nur meinem Eigennutz? Nietzsche ist dahingehend ziemlich unbequem, weil er immer wieder fragt, ja und warum willst du dieses und jenes? Warum berufst du dich auf Intelligenz? Warum berufst du dich auf Fortschritt? Warum willst du wissen? Warum willst du Moral oder Wahrheit? Von Nietzsche können wir jetzt genau dieses Fragen lernen. Also nicht mitschwimmen mit dem, was alle wollen, sondern zurückfragen. So wie Nietzsche es tut, wenn alle die Wahrheit suchen, dann fragt er, warum wollen wir eigentlich Wahrheit und nicht vielmehr Unwahrheit? Wer oder was in uns will da eigentlich zur Wahrheit? Kriegen wir das ins Bewusstsein? So können wir jetzt auch auf das Phänomen KI schauen. Alle reden von künstlicher Intelligenz. Warum wollen wir das? Warum wollen wir künstliche Intelligenz? Wer will da eigentlich was? Wo dient sie denn dem menschlichen und nicht nur dem technischen Fortschritt? Wo übernehmen die Computer bestimmte Aufgaben für uns, die vielleicht kaum zur Entwicklung des Menschen beitragen, sodass wir sie gerne abgeben? Wollen wir künstliche Intelligenz, weil sie günstiger ist als Menschen? Oder weil wir die Menschen von diesen Aufgaben entlasten wollen. Dient KI am Ende nur den eigenen, ziemlich tierischen Interessen? Und andererseits, wo oder wie hilft sie uns vielleicht dabei, uns selbst besser zu durchschauen, nicht in immer die gleichen Muster zu verfallen, etwas Neues beginnen zu können mit neuen Möglichkeiten? Wie würde es aussehen, wenn wir mit der neuen KI nicht immer nur das alte Spiel weitertreiben und auf den gleichen Wegen weiterlaufen? Wie kann KI nicht nur dazu dienen, dass wir unsere alten, mitgebrachten Bedürfnisse jetzt eben mit KI befriedigen? Was wäre denn etwas Neues, was wir mit der KI tun? Mir scheint also dieses Fragen, dieses Zurückfragen, was Nietzsche tut, und sich nicht von der Oberfläche blenden zu lassen, entscheidender als irgendeine Art Theorie oder Satz, den wir von ihm mitnehmen können. Er hat auf die technische Entwicklung seiner Zeit geblickt und sah darin eigentlich nur wieder alten Wein in neuen Schläuchen. Lernen wir von ihm so zu schauen, dass wir das Neue in der KI von dem Alten, was wir mit der KI tun, unterscheiden. In der nächsten Folge will ich auf einen weiteren Aspekt bei Nietzsche schauen, den sogenannten letzten Menschen und den Übermenschen. Und auch hier werden wir wieder fragen können, wie verändert das unseren Blick auf die künstliche Intelligenz?
Künstlich und intelligent. Ein Podcast von Fabian Barisohner.